Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Dolesky und Timo Eggers. Hallo, heute zu Gast im Utility 4.0 Podcast sind Katrin Krämer von Transnet BW, einem der deutschen Übertragungsnetzbetreiber, der Strom über weite Strecken quer durch Deutschland transportiert, und Dominik Gross, der bei MHP arbeitet, einer Beratungstochter der deutschen Sportwagen-Ikone Porsche. Ungewöhnlich ist, dass diese beiden doch recht unterschiedlichen Unternehmen eine Kooperation eingegangen sind, um die Themen Energie und Mobilität möglichst vielfältig zu befruchten und zu kombinieren, in der Hoffnung, dass etwas Neues entsteht für Unternehmen im Mittelpunkt der Energie- und Mobilitätswende. Besonders spannend fand ich zu fragen, wie sich ein extrem reguliertes Unternehmen wie ein Übertragungsnetzbetreiber mit einem extrem tempo- und wettbewerbsgetriebenen Unternehmen wie Porsche bzw. einer Beratung von Porsche zusammentun kann. Denn dieses Beispiel müssen im Sinne einer sektor- und branchenweiten Vernetzung in Zukunft wahrscheinlich noch viele andere Unternehmen folgen. Also hört mal rein, viel Spaß. Herzlich willkommen zum Utility 4.0 Podcast. Wieder mal ein neuer, der sich auf das Buch bezieht, Realisierung 4.0. Die Hörer sollten es wissen. Und heute sitze ich hier zusammen mit Dominik Gross. Und spricht man Gross oder Groß?
Groß, egal.
Groß. Dominik S. Groß. Mit Dominik Gross und mit Katrin Krämer. Wir werden euch gleich ganz in Ruhe vorstellen. Ihr seid bei der Transnet BW. Katrin, jedenfalls du. Das ist richtig. Und du bist, Dominik, bei MHP im Moment noch. Eine Beratung aus dem Hause Porsche. Kommen wir, wie gesagt, gleich noch ganz in Ruhe drauf. Und ihr zusammen habt was Neues gegründet, beziehungsweise die Firmen, für die ihr hier steht. Und darüber wollen wir heute sprechen, wie so zwei Partner zusammenkommen, von denen man vielleicht vor Jahren das noch nicht gedacht hätte, dass das solche zu so einer Kombination kommt. Und bevor ich mich hier so in Rage rede, fange ich immer lieber mal an und guck, wer sitzt hier eigentlich so in der Leitung. Und auch die Hörer, dass die so ein bisschen Gefühl bekommen, wer schlägt sich hier abends, sage ich mal, die Zeit um die Ohren, um unser wichtiges Thema irgendwie zu besprechen. Und ich würde, Katrin, vielleicht dir einfach mal den Vortritt lassen, dass du dich vielleicht mal kurz vorstellst. Und ich finde es immer cool zu erfahren, wir haben auch schon einige Vorgespräche gehabt, wer du so bist und was dich so antreibt, warum du jetzt da sitzt, wo du heute sitzt, heute Abend da sitzt, wo du heute sitzt. Und ja, erzähl einfach mal ein paar Takte zu dir. Das würde mich freuen.
Ja, genau. Also ich, hast du schon gesagt, ne? Katrin Krämer heiße ich. Ich bin jetzt seit 2012 bei Transnet BW, habe ursprünglich mal angefangen im Regulierungsbereich und bin jetzt im Bereich Technologie und Unternehmensentwicklung. Und in dem Bereich verantwortlich für unsere Kooperation I2S, also Kooperationsverantwortliche. Mhm. Und wie bin ich dazu gekommen? Dazu bin ich eigentlich gekommen, weil Dominik 2017 irgendwann zu mir kam und meinte, hier, ich habe da eine Idee und kann wir uns nicht mal zusammensetzen und dazu zusammen das weiter ausfeilen. Und so habe ich das ganze Thema von Anfang an mitbegleitet. Wir haben das mit durch die entsprechenden Gremien getrieben. Ja. Und von daher war das auch ein Wunsch von mir, das ein Stück weit mit weiter jetzt in der Operative zu begleiten.
Warum bist du überhaupt in der Energiewirtschaft gelandet? Oder war es ein Zufall?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe 2004, 2005 ja, ein Praktikum schon gemacht in der Schweiz in der Energiewirtschaft. Und da ging das gerade ja so los, dass das so ein bisschen gehypt hat, das ganze Thema Energiewirtschaft. Und dann gab es bei uns, ich habe in Dresden studiert, gab es einen neuen Lehrstuhl damals von Christoph von Hirschhausen. Mhm. Und das war dann so, okay, dann war ich irgendwie so angefixt und habe da dann auch meinen Schwerpunkt draufgelegt auf Energiewirtschaft und bin seitdem der Energiewirtschaft treu geblieben und habe das, also für mich ist es ein tolles Feld, spannendes Feld, wahnsinnig viel Dynamik, hat sich viel verändert auf ganz vielen Ebenen, ja, und deshalb ist es nach wie vor spannend. Ich war dann nach dem Studium noch in der Beratung, war da im Gassektor tätig, auch für eine Beratung, also auch eine ganze Breite kennengelernt, also auch von Handel bis Marktgebietsverantwortliche, und dann für mich aber entschieden, dass ich gerne tatsächlich ins Netz möchte, weil ich das ein super spannendes Feld finde. Und wie gesagt, seit 2012
okay.
war TransferWW.
Und noch letzte Frage für dich. Gibt es irgendwas, was du in den vergangenen Jahren so bemerkt hast, gesehen hast, was dich vielleicht stört oder was du, wovon du denkst, das möchte ich noch irgendwie erleben, bevor ich hier abtrete mit meinem Job, das möchte ich noch mal sehen irgendwie in dieser Energiewirtschaft, dass das passiert oder dass das möglich ist. Gibt es da irgendwie so ein Ding, wo... Oder ist es heute vielleicht so eine Sache, die wir heute besprechen, dass irgendwie Sachen zusammenwachsen oder ja?
Absolut, absolut. Also dass es nicht mehr so eine Enklave ja. bleibt, sondern dass man quasi, dass das eine dem anderen hilft und dass wir tatsächlich hinkommen zu so einer, ja, zu so einer echten Zero-Emission-Welt quasi, in dem die Infrastruktur im besten Sinne quasi dazu beiträgt mhm. und da auch ein Stück weit ne, diesen Dienst an der Gesellschaft leistet. Das ist irgendwie, das klingt irgendwie so sehr sinnverschwurbelt, ja, ja. aber ich finde das tatsächlich, dass das ein Stück weit auch die Aufgabe der Infrastruktur am Ende ist, ja. Da zu dienen.
Okay, gut, danke für das Intro. Dominik, wie sieht's denn bei dir aus? Wie bist du da auf diesen Stuhl gekommen über all die Jahre? Wo kommst du her?
Ja, erzähl mal. Also wie bin ich auf den Stuhl gekommen? Also ich war bis Ende 2018 hier bei Transnet BW in unterschiedlichsten, sag ich mal, Funktionen direkt an der Front tätig. Habe quasi auch gesehen, wie diese Übertragungsnetzbetreiber durch die, sag ich mal, sich veränderten Rahmenbedingungen auch im Rahmen der Energiewende ja zu einem, ich nenne es mal, Vollsortiment da entwickelt hat. Und das hat mich irgendwie so angefixt letzten Endes. Ich hatte auch durch meine Funktionen eine sehr, sehr gute Einsicht in Kernprozesse des Übertragungsnetzbetreibers und habe, sage ich mal, dahingehend auch die Komplexität des Energiesystems dann wirklich von unterschiedlichsten Facetten kennengelernt. Mhm. Ich war vor meiner Zeit beim Übertragungsnetzbetreiber im vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen, habe da unterschiedliche Wertschöpfungsstufen auch kennengelernt. Und quasi, wo ich gewechselt bin, das war, sag ich mal, noch vor Fukushima, hat jeder gesagt, wie kannst du denn bloß zum Übertragungsnetzbetreiber gehen? Und ich habe einfach gesagt, mich interessiert das Thema. Das ist ein Thema, wo ich irgendwie eine Zukunft sehe, wobei ich nicht wusste, welche Zukunft genau. Und gut, sagen wir es mal so, Fukushima hat dann doch einiges verändert. Und letzten Endes, diese ganzen, sag ich mal, Prozesse, die den Übertragungsnetzbetreiber ausmachen, sowohl, sag ich mal, in der physikalischen Betrachtung als auch in der Datenbetrachtung und dann natürlich irgendwo auch in der finanziellen Betrachtung. Das ist ein Thema, wo mich immer wieder, sage ich mal, sehr, sehr stark beeindruckt hat. Ich wollte immer schon in die Energieversorgung einsteigen, auch direkt nach dem Studium. Das hat damals nicht geklappt.
Ja.
Ich bin quasi, sag ich mal, aus unterschiedlichsten damaligen herrschenden Gesichtspunkten im Maschinenbau gelandet, hatte aber da recht schnell dann auch für mich entdeckt, für diesen Maschinenbau gibt es auch Themen im Bereich Energieversorgung, hat auch versucht, das Management dahingehend zu überzeugen, was nicht geklappt hat. Dahingehend bin ich quasi in eine Beratung gekommen, habe dann da im Stadtwerke-Kontext Mandate gehabt und bin über diesen Weg letzten Endes zum Energieversorger gekommen.
Aber dann bist du richtiger, hört sich für mich an, so wie so ein richtiger Techniker, ne? Maschinenbauer so und du bist Technologie fasziniert, oder?
Genau, also studiert leider habe ich kein Technikstudium. Ich habe ganz klassisch BWL studiert, aber mich hat das immer interessiert. Und letzten Endes eigentlich über die Praxis konnte ich einiges, sag ich mal, nachholen an Themen im Bereich der Technik. Und wie gesagt, dann letzten Endes, als man sich auch seitens Transnet BW entschied, man geht ein neues Geschäftsfeld an, bin ich quasi sozusagen als derjenige, der, sag ich mal, so ein bisschen die Idee hatte, auch dann, wie es sich gehört, freiwillig vorangeschritten und habe gesagt, ich würde es ganz gerne auch tatsächlich dann persönlich dann auch ausprobieren wollen.
Was ist das noch für eine Idee? Erzähl doch mal. Genau, da können wir vielleicht jetzt gleich mal einsteigen. Die Katrin meinte eben, du kamst mit der Idee um die Ecke. Wie muss man sich das vorstellen? Was war das?
Genau, also letzten Endes kann man sich das so vorstellen, dass einfach durch die Erkenntnisse, die wir hatten über die Jahre hinweg im Bereich des Stromnetzes, ja, das überregionales Stromnetz, wir immer wieder gesehen haben, da gibt es irgendwas in der Zukunft, das nennt sich Elektromobilität und da werden wir eine Rolle haben. Und aus diesem Gedanken heraus hatte ich damals gesagt, lass uns doch dieses ganze Know-how, was wir über Jahre hinweg aufgebaut hatten, was wir auch aufbauen mussten, vermarkten am Ende des Tages. Ja, oder zumindest das irgendwo auch, sag ich mal, in die Gesellschaft zurückgeben letzten Endes. Und
darf ich da mal kurz reinfragen, Dominik? Also instinktiv würde ich sagen, ist das nicht dann immer eher so ein Verteilnetzthema? So, wenn ich jetzt so Autos anschließe an diese Ladestation, wie kam es dazu, dass du sagst, dass du die UMBs auch...
Also letzten Endes, glaube ich, braucht es alle. Also es braucht nicht nur einen Verteilnetzbetreiber, es braucht letzten Endes jeden Player in dieser Kette. Und der ÜNB ist der oberste Player letzten Endes. Ja. Ja, vielleicht bei so einem Thema nicht von der Physik kommend, aber vielleicht mehr über die Datenbetrachtung letzten Endes, über die Datenwelt. Aber sag mal, die Automobilhersteller haben oder sehen ja natürlich in dem Thema Elektromobilität nicht nur ein nationales, sondern ein internationales Thema. Und international sind aktuell, sag ich mal, schon seit Jahren die Übertragungsnetzbetreiber zum einen vernetzt letzten Endes, aber auch über die Prozesse quasi integriert. Okay. Und das war ein Thema, was mich damals schon, sag ich mal, sehr beeindruckt hatte, wo ich gesagt habe, in der Übertragung dieses Ansatzes auf so ein komplett, ich nenne es mal, disruptives Thema wie jetzt die Elektromobilität, mag das durchaus auch ein Asset sein, wo man irgendwo dieses Thema auch anschieben kann.
Okay, und was war jetzt nochmal konkret die Idee? Du hast gesagt, das Thema Elektromobilität und UMBs, das findest du irgendwie cool. Und was wolltest du konkret machen? Du warst jetzt bei dem UMB, oder? An welcher Rolle warst du gerade unterwegs, als du die Idee hattest?
Genau. Also ich war in der Rolle des UMBs und habe gesagt, letzten Endes die ganzen Prozesse, sag ich mal, aus der Bilanzkreisabrechnung, aus der, sag ich mal, aus dem Energiehandel, all diese Prozesse können in Kombination mit komplementären, sag ich mal, Fachskills, primär aus dem Bereich IT, durchaus, sag ich mal, ein interessantes Produktportfolio bieten.
Okay.
Endes, ja. Und genau das ist auch das, was wir erkennen, letzten Endes, sag ich mal, in den aktuellen auch Projekten, die wir da jetzt bereits schon seit über einem Jahr auch am Markt begleiten.
Also ihr habt ja letztlich eine Firma gegründet oder eine Kooperation seid ihr eingegangen. Ne? Du hast gesagt, ja gut, Elektromobilität, habt ihr wahrscheinlich mit dem Zirkel oder irgendjemand aus dem Fenster geguckt und habt gesehen, welche Automobilbauer da jetzt unterwegs sind und habt euch jetzt mit Porsche zusammengetan. Kannst du mal was dazu sagen, wie das jetzt dazu kam? Du bist jetzt beim UMB und hast diese Ideen und was weiß ich nicht, bist du da hinmarschiert, hast gesagt, lass uns was zusammen machen oder was?
Ja, absolut. Also tatsächlich, ich kann mich auch genau daran erinnern. Also wir haben unterschiedliche Partner uns angeschaut und haben recht schnell entdeckt, wir brauchen jemanden, der, sage ich mal, dieses Thema IT sehr, sehr gut kann, der auch von der DNA zu uns passt. Sag ich mal, auch jetzt regional nicht so weit entfernt ist. Und da sind wir eben bei MAP, ein Tochterunternehmen von Porsche gelandet.
Das gibt es schon länger, oder? Das MAP, das ist eine so etablierte Beratung von Porsche.
Genau, oder? MAP gibt es seit 25 Jahren und ist eine 80-prozentige Tochter von Porsche. Mhm. Ist aber immer weiterhin Inhaber geführt.
Ja.
Der Inhaber Ralf Hoffmann, also einer der Mitgründer, ist quasi unser CEO. Mhm. Und das heißt, das Thema Entrepreneur ist etwas, was auch seitens MAP sehr, sehr stark unterstützt wird. Und in so einem Segment sind wir natürlich mit diesem Ansatz unterwegs, weil das kommt auch für MAP, sage ich mal, ein komplett neues Thema ist letzten Endes. Also MAP kommt mehr aus dem klassischen Automotive-Ansatz, das Thema Energie. Ist natürlich durch die Elektromobilität jetzt ein Thema, was immer mehr auch in den Fokus rückt, aber aus dieser Netzfachlichkeit heraus, beispielsweise war auch MAP in keinster Weise damit noch beschäftigt.
Okay.
Wir haben auch, vielleicht noch als Ergänzung, wir haben damals auch einen Partner gesucht, der tatsächlich nicht nur quasi fachlich komplementäre Fähigkeiten mitbringt, sondern der auch das ganze Vertriebliche mitbringt. Also das ist ja ein Thema, was uns als ÖNB nicht in der DNA liegt. Und da war uns klar, also entweder wir müssen da wahnsinnig Anstrengungen reinstecken, um das quasi aufzubauen, oder wir holen uns tatsächlich einen Partner einfach an die Hand, der genau dieses ganze Thema kennt, dass wie funktioniert das Beratungsgeschäft, was muss ich tun, wie muss ich da vertrieblich unterwegs sein, weil ansonsten war unsere Überzeugung, es ist die Startkurve einfach zu lang, quasi, dass wir da irgendwie auch in den Markt reinkommen.
Warum wolltet ihr jetzt direkt eine Beratung gründen und nicht ein gemeinsames Joint Venture, Porsche meets Stromautobahn, so in Anführungsstrichen? Und also warum jetzt ausgerechnet eine Beratung und nicht, eine richtige Firma, sage ich mal? Oder Was war so der Bedarf, den man als am Anfang gesehen hat? Musste man viel untersuchen? Musste man erstmal viel beraten? Oder weiß nicht, wer von euch da.
Also ich sagen wir es mal so, da der Ansatz durchaus so, ich nenne es mal innovativ war, ist, glaube ich, der Ansatz, über eine Beratung zu gehen, immer, sag ich mal, auch jetzt aus Risikogesichtspunkten der bessere Ansatz. Ja. Produkte entwickeln sich dann über die Beratung. Und das war auch etwas, was wir am Anfang gesagt haben, einfach weil eben die zwei Partner so konträr sind, in Anführungszeichen. Ja. So, ja. Sag ich mal, aus anderen Welten kommen, der ÖNB aus einer sehr stark regulierten Welt, sag ich mal, eine MAP als Porsche-Tochter aus einer sehr wettbewerbsorientierten Welt. Einfach das zusammenzuführen, auch zu gucken quasi, welche Produkte werden denn letzten Endes einen Marktanklang haben, bevor man, sage ich mal, jetzt größere Geldbeträge in, ich nenne es mal, Software oder Hardware investiert, mag, sage ich mal, der erste Schritt Richtung, wir investieren in, sage ich mal, in eine Beratungs-IP vielleicht einfacher und bessere sein, um dann auch zu testen, was am Ende tatsächlich an Software oder Hardware gefragt ist.
Ich habe einen Hintergrund, war auch noch, dass wir das Gefühl hatten, dass die ÖNB-Welt sehr erklärungsbedürftig ist und dass wir immer wieder quasi, wenn wir auch mit externen Partnern zu tun hatten, Gefühl hatten, wir fangen immer wieder bei Null an, müssen immer wieder erklären, wie diese Welt funktioniert. Ja. Und das, was für uns Basics sind, ist für jemanden, der nicht aus dieser Welt kommt, sind das nicht Basics. Und wir haben auch festgestellt, dass es keine gemeinsame Sprache gibt. Also wenn du anfängst, von Bilanzkreisen zu reden, von jemandem, der quasi neu in diesen Markt kommt, für den sind das so böhmische Dörfer. Und da war tatsächlich der Ansatz, okay, schaff eine Einheit, die irgendwie miteinander reden müssen aus diesen zwei Welten und die gleichzeitig dann quasi das, was sie übereinander gelernt haben, auch wieder zurückgeben können, quasi um eine gemeinsame Sprache zu finden.
Jetzt sprecht ihr so oft von ganz so konträre Partner, zwei Welten. Könnt ihr noch mal ein bisschen beschreiben aus eurer Sicht, wie diese beiden Welten sozusagen auf diese Energiewelt und auf die Elektromobilität geschaut haben, wo sie so herkamen? Ich weiß nicht, wie guckt so ein Porsche auf dieses Thema Elektromobilität? Erstmal denken die wahrscheinlich so, hey, meine Autos, die muss ich irgendwie verändern. Und ja, weiß nicht, ob es immer gleich der erste Gedanke ist, ja, wir brauchen dieses Stromnetz und wir brauchen VNBs und ÜNBs und so. Könnt ihr mal beschreiben oder habt ihr da so Eindrücke noch oder vielleicht oder so O-Töne, wo ihr sagt, ja, daran kann man eigentlich ganz gut erkennen, dass das am Anfang schon wirklich diese konträren Sichten sind oder gewesen sind?
Also ich erinnere mich vor 4, 5 Jahren beim ÜNB war das Thema Elektromobilität, wo es ja schon in Teilen anfing. Da gab es ja schon, sag ich mal, einen amerikanischen Autobauer, der dieses Thema sehr, sehr stark und radikal, sag ich mal, angegangen ist. Genau. Ja, und wir haben das uns damals so ein bisschen angeguckt und haben gesagt, ja, das wird nie so kommen, das wird nie, sage ich mal, so ein Ausmaß haben. Am Ende des Tages geht es uns gar nichts an als, sage ich mal, Übertragungsnetz. Aber wir fokussieren uns da auf ganz andere Segmente und der Rest interessiert uns nicht. Ja. Jetzt, sage ich mal, ein paar Jahre später, komplett eine andere Herangehensweise. Der Übertragungsnetzbetreiber sieht, dass er da durchaus auch etwas, eine Rolle haben wird, perspektivisch. Und dass er sich dahingehend auch nicht dem Thema komplett entziehen kann. Also zumindest kenne ich keinen Übertragungsnetzbetreiber im zentraleuropäischen Gefilde, der sagt, das ist ein Thema, was ihn nicht tangiert am Ende des Tages. Also es gibt immer Berührungspunkte mehr.
Aber könnte man nicht sagen als ÖNB, hey, was geht mich das an? Ich bin hier, ich habe hier dieses Netz, das muss laufen, ich bin im regulierten Bereich, ich muss das auch irgendwie flott halten und sozusagen, aber lass doch erstmal die anderen machen und vielleicht, wie du sagst, vielleicht wird das auch gar nichts und vielleicht wird es dann doch irgendwie Wasserstoff und das geht an uns vorbei. Ich will noch mal mehr rauskitzeln, was euch so raustreibt aus eurer regulierten Welt, die ja vielleicht aus wettbewerblicher Sicht manchmal auch ganz schön ist, weil es einfach auch klar ist.
Ich denke da ein Lerneffekt aus sage ich mal, aus der ersten Schubwelle der Energiewende, weil damals, sagen wir es mal so, hat man als ÖNB das eher passiv sozusagen akzeptiert und dann eben gemacht. Und ich glaube, jetzt ist so ein bisschen der Unterschied, dass man aus dieser Phase gelernt hat, wenn man das proaktiv angeht, sozusagen so ein Trend, so ein Phänomen, was eine Auswirkung hat, dann mag es auch am Ende des Tages aus gesellschaftlicher Perspektive durchaus, sage ich mal, besser sein. Und man, sage ich mal, auch dahingehend im Sinne des Wohlstandes auch vielleicht, sage ich mal, die etwas kostengünstigere Variante am Ende des Tages.
Man muss auch sagen, dass dieses Thema, wir wollen innovativ sein, auch ein Stück weit irgendwie Zielstellung der Transnet BW ist. Ne? Ja. Also das ist das Selbstverständnis der Transnet BW auch in Mission und Vision verankert. Wir haben vor, weiß gar nicht, inzwischen 10 Jahren den Netzregelverbund gegründet. Also auch ein sehr innovatives Projekt.
Was ist das? Also nochmal kurz ein Wort. Was ist der Netzregelverbund?
Da sind quasi die ÜNBs inzwischen von, ich glaube, 11 Ländern zusammengeschlossen, die quasi ihre Bilanzgleichgewichte gegeneinander abgleichen, sodass quasi kein Regeln gegeneinander stattfindet.
Ja, so ein Miteinander, genau. Und nicht so ein Gegeneinander. Okay, länderübergreifend.
Genau, also es geht halt darum quasi, dass dann quasi vom Energetischen her das quasi optimaler ist, als wenn quasi einer seine Kraftwerke hochfährt und der andere runterfährt, quasi um entsprechende Gleichgewichte auszuregeln, sondern wenn man quasi die gesamte Bilanz anschaut, okay. Und quasi dann in der Gesamthülle quasi guckt, was muss man tatsächlich noch ausregeln. Hm. Genau, also ich hoffe, ich habe das so einigermaßen erklärt.
Aber das ist so der Aspekt, dass man sich schon mal auch mal aus seinem Häuschen raus bewegt hat und geschaut hat, länderübergreifend, so lass uns erstmal irgendwie an einen Tisch setzen, ja.
Genau, ja, und es ist halt auch dieses Thema, wir haben auch lange darüber gesprochen, ne, braucht es das, müssen wir das jetzt eingehen? Und am Ende war es tatsächlich sozusagen, okay, kommt, wir probieren das jetzt einfach mal, okay. Wir gucken jetzt einfach mal, was passiert. Und wir haben uns dann einen relativ strikten Fahrplan auch gegeben, quasi in welchen Abschnitten wir dann wieder da drauf gucken, wie auch gewisse Ausstiegsszenarien dann aussehen. Und das verbunden quasi mit dem, okay, wir probieren das einfach mal. Ich glaube, das war dann so eine Kombination, dass man gesagt hat, okay, ja. Wir probieren einfach mal und gucken mal, wie der Markt auch so ein Stück weit darauf reagiert.
Gut, und jetzt habt ihr dann, achso, Dominik, ja, hattest du noch?
Ja, ich wollte mal noch auch was quasi anmerken. Und ich habe mal gelernt, ich meine, auch im Laufe der Karriere macht man ja durchaus so, sag ich mal, den ein oder anderen Managementkurs, wo auch Themen wie Innovation nochmal beleuchtet werden. Ich habe gelernt, dass sozusagen die großen oder maßgebliche Innovationen meistens aus der Kombination bestehender, sage ich mal, Geschäftsmodelle quasi sich ergeben.
Ja.
Und das ist mir irgendwie auch geblieben. Und wie gesagt, auch dann aus dieser Perspektive mal heraus zu sagen, okay, man hat hier als ÜNB ein gewaltiges Know-how aufgebaut. Auf der anderen Seite gibt es, sage ich mal, ein anderes gewaltiges Know-how, let's combine am Ende des Tages, ja, und dann lass uns mal schauen, was daraus sich ergibt. Klar, wie Katrin es auch gesagt hat, am Ende ist es auch so ein bisschen ein Try-and-Error-Spiel, aber immer wieder natürlich auch mit gewissen Absicherungsmechanismen, aber ich glaube sozusagen jetzt, der Markt ist da und, sag ich mal, der Trend geht genau in diese Richtung letzten Endes, dass man diese beiden Welten aus beiden Endpunkten kombiniert, und von daher ist es absolut ein Thema, wo wir auch unser Commitment geben wollen und natürlich auch uns dann engagieren wollen.
Also das heißt so ein bisschen, du hast eigentlich aus all diesen Kursen mitgenommen, Innovation entsteht durch Kombination und vielleicht manchmal auch umso konträrer, umso besser, und das hat noch so nachgehalten, dass du an richtiger Stelle dann quasi mit dieser Idee um die Ecke gekommen bist. Und dann habt ihr letztlich also diese Beratung jetzt ins Leben gerufen, gegründet. Ihr nennt das IE2S. Steht für?
Intelligent Energy System Services.
Okay, sperrig, aber naja, 4 Buchstaben und eine Zahl. Scherz beiseite. Und das habt ihr jetzt gegründet zusammen. Das ist eine Firma, oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist eine Beratung von Porsche und zusammen von Transnet BW? Oder wie muss man sich das vorstellen? Da arbeiten jetzt ein paar Leute drin und...
Genau, also... wir sind organisiert über einen sogenannten Partnerschaftsvertrag. Ja. Organisatorisch ist das Ganze aufgehangen als Einheit bei MHP. Das heißt also, es wird gearbeitet unter dem Dach MHP, aber mit der Marke I2S.
Ja.
Und es gibt quasi ein Konstrukt quasi drumherum, wo die Geschäftsführer der beiden Häuser sich regelmäßig zusammensetzen, sogenannten Steuerungskreis, wo man dann über die Entwicklung spricht. Und sich informiert, und daneben gibt es quasi in beiden Häusern, wie gesagt, noch diesen Schnittstellenmanager, Managerin, bei uns bin ich das. Auf der anderen Seite gibt es das genauso, quasi wir kommunizieren miteinander. Und hier bei Transnet BW gibt es noch einen sogenannten Fachbeirat, das sind quasi Führungskräfte drin, quasi die auch regelmäßig darüber informiert werden und von denen dann auch so ein bisschen Feedback eingeholt wird, okay, wie seht ihr das? wie nehmt ihr das jetzt wahr, wie sich das entwickelt, ja. Geht das auch thematisch quasi in eine Richtung, die wir uns als TransnetBW vorgestellt haben und so spiegeln wir das im Prinzip wieder.
Das hört sich jetzt aber so sehr nach Verwalten an, so wie so ein Projekt mit Lenkungskreis. Wer macht denn die Beratung, wer ist denn der Berater quasi? Was sind das?
Genau, also wir haben von TransnetBW, also gestafft ist es so, dass TransnetBW die Möglichkeit für unsere Mitarbeiter bietet, dass sie in diese Beratung wechseln können. Es wird niemand dazu gezwungen, sondern man kann sich quasi als Mitarbeitende da rein bewerben. Mhm. Und gleichzeitig natürlich wird es auch von MHP entsprechend mit Mitarbeitenden versorgt, weil es halt da auch eine Einheit ist. Und zusammen quasi aus diesem Pool werden die Projekte, die I2S akquiriert, bearbeitet.
Aber das sind ja dann, also ich war auch mal in so einer Beratung, da geht es ja dann auch in Projekten richtig zur Sache. Ne? Also und das hört sich jetzt so an, ja, dann gehe ich mal darüber, aber wenn man da jetzt nicht auch so ein Typ für ist, dann kann das auch mal ein bisschen abschreckend wirken, sage ich mal. Oder?
Absolut. Ja. Absolut, aber wir lassen eine totale Offenheit. Also ja. Von beiden Seiten ist da eine absolute Offenheit, quasi, was das heißt, wenn man in diese Beratung geht. Und trotzdem haben wir auch mit großer Ungewissheit, wie sich das Thema entwickelt, hatten wir eine hohe Nachfrage, ein hohes Interesse auf Seiten der Kolleginnen und Kollegen in diese neue Einheit zu gehen. Ja. Und auch wissend quasi, dass das mit deutlich mehr, also das ist ja kein 36-Stunden-Vertrag mehr, sondern ein bisschen mehr meistens. Mit Reisetätig natürlich entsprechend verbunden und damit entsprechend halt auch mit Rückwirkungen aufs Privatleben. Und trotzdem war das Engagement da der Leute sehr groß. Inzwischen sind vier ehemalige TransnetBW-Mitarbeitende in diese Kooperation gewechselt. Die haben dann Arbeitsverträge bei MHP, also sind Angestellte bei MHP, haben aber für eine gewisse Zeit ein Rückkehrrecht quasi ins Stammhaus TransnetBW. Und wir versuchen auch so natürlich in sehr engen Kontakt trotzdem weiter zu diesen Mitarbeitenden zu halten.
Also jetzt verstehe ich es, glaube ich, auch ein bisschen besser. Das ist auch so ein kleines Kulturvehikel, was ihr da gebaut habt. Also ich kann mir vorstellen, von Porsche, die Beratungen, die werden auch genauso schnell unterwegs sein und genauso dynamisch wie die Autos. Und dadurch, dass ihr das jetzt so ein bisschen mixt und so ein bisschen wechselt, kann ich mir vorstellen, wollt ihr auch so ein bisschen die unterschiedliche DNA in den anderen jeweils anderes Unternehmen reintragen. So ein bisschen wie das auch andere Innovationsprogramme mit Startups machen oder mit, und ihr habt es jetzt halt mit dieser Beratung gemacht.
Also wir wollten uns tatsächlich, sag ich mal, an erfolgreichen Kriterien messen, ja, und sozusagen dahingehend uns wirklich mit den Mechanismen der Beratung im Wettbewerb auch dann.
Jetzt nicht so Jugend forscht oder TransnetBW forscht, sondern so richtig hart am Wind, ja.
Genau, weil ansonsten funktioniert das nicht, ja. Und wir haben auch, sag ich mal, explizit Kriterien definiert, dass wir jetzt nicht klassische, sage ich mal, Themen wie jetzt, ich nenne es mal eine klassische Ingenieursdienstleistungsberatung machen, sondern wirklich Themen, die sehr komplex sind und sozusagen immer aus Grundlagen schöpfen natürlich, aber sehr, sehr in eine hohe Komplexität reingehen, einen hohen Innovationsgrad auch haben und natürlich dann auch dahingehend auch, sag ich mal, auch eine gewisse Abgrenzung zu anderen, sag ich mal, Konkurrenten im Markt.
Ja, und jetzt erzähl doch mal, kannst du so mal, ihr seid ja so nicht lange da unterwegs, aber ihr habt, glaube ich, schon ein paar Projekte gemacht. Hast du da mal ein Beispiel, sodass der Hörer sich vorstellen kann, was das konkret für Projekte sind? Weil es gibt ja die unterschiedlichsten Beratungshäuser, die einen senken die Kosten, die anderen machen nur Innovation und ganz unterschiedliche Projekte. Die einen machen nur ganz große mit ganz vielen Leuten, dann gibt es so Boutique-Beratung. Hast du mal ein griffiges Beispiel, was so ein klassischer Beratungscase wäre bei euch?
Also was unser Ansatz ist letzten Endes unseren Kunden, sage ich mal, ein neues Geschäftsmodell quasi mit vorzubereiten, mit am Ende des Tages mit auszuliefern. Und das ist so ein bisschen der Punkt, in dem wir arbeiten, gerade an der Schnittstelle zwischen Energie und Mobilität. Nehmen wir mal das Thema, was ja aktuell ein Thema ist. Ich habe riesige Flotten, perspektivisch an Elektroautos. Ich möchte die irgendwie, sage ich mal, ins Netz einbinden, weil ich da perspektivisch neue Geschäftsfelder sehe. Das sind Themen, an denen wirken wir mit, ganz aktuell. und wo wir auch ein hohes Potenzial sehen. Klar ist es jetzt noch ein Thema, was noch in den Anfängen steht, aber ich sage mal, das ist ein Thema, was eine hohe Zukunft haben wird und wo natürlich auch ein hohes, sage ich mal, am Ende des Tages wirtschaftlicher Faktor auch entstehen wird.
Ihr seid auch offen für alle. Ihr beratet auch andere ÜMBs, Stadtwerke, Dritte. Also ist völlig egal. Ihr seid jetzt da nicht irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, also auch Volkswagen oder also wirklich frei oder sagt ihr, nee?
Nee, wir sind also komplett frei. Also wir sind komplett mit allen Automobilherstellern, die es gibt, in Gesprächen oder genauso gut in der Energiewelt auch mit allen, sag ich mal, wichtigen Playern. Also da gibt es überhaupt keine Tabus. Wir sind im Wettbewerb und wir wollen uns auch sozusagen mit allen Playern, die Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten, auch dann entsprechend dann auch in Gespräche und an Projekte begeben.
In diesem Buch Utility 4.0, da sind ja auch noch zwei oder sogar, glaube ich, drei Artikel drin von Projekten. So habe ich es jedenfalls verstanden. Ich hatte mir das jetzt auch nochmal so durchgelesen. Das eine war so ein Thema, sind so Tools eher, die ihr da sozusagen beschreibt. Einmal so ein Planungstool für Ladeinfrastruktur, also einfach so wohin mit der Ladesäule, da habe ich es mir für mich abgekürzt. Und dann, was ich auch sehr interessant war, so wie man so Quartiere überhaupt so dezentral versorgen kann, mit welchem Mix, an welchen Erzeugungstechnologien, Speichertechnologien. Da habt ihr so ein paar Tools gebaut. Sind das so Projekte, die aus dem Kontext entstanden sind?
Ja, auch absolut. Genau, das sind eben genau so Themen, wo wir sagen, okay, im Bereich, wie kombinieren wir, sage ich mal, Energie und Mobilität, beispielsweise Richtung intelligenter Infrastruktur, was jetzt die Ladesäulen anbelangt, oder natürlich auch das Thema Energie und intelligente, ich nenne es mal Quartiere am Ende des Tages. Ja, und auch da immer wieder sehr, sehr stark in Relation zu, sage ich mal, den Komponenten auch aus der Mobilität, weil auch Quartiere werden zukünftig mit Elektromobilen natürlich auch bestückt sein. Also aus diesen zwei, sage ich mal, Denkwelten immer kommend implementieren wir unsere Lösungen und bieten auch unsere Lösungen dann auch am Markt an. Und wir sind natürlich auch immer wieder damit konfrontiert, dass wir das auch adaptieren müssen, weil es eben so neue Themen sind, wir bieten auch keine Standardprodukte am Ende des Tages an, sondern immer wieder adaptiert an die Voraussetzungen und die Gegebenheiten dann unserer jeweiligen Kunden.
Kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, was im Moment so der dickste Brocken ist, vor dem die meisten dieser Kunden stehen? Oder gibt es überhaupt so ein Muster, dass du siehst, wie soll ich sagen, was so die jetzt 2020, 2021, was so die, die größten Herausforderungen aktuell sind, wo so der Schuh so wirklich drückt, wo man sagt, ja, Planungstool, gut, ist vielleicht auch so wissenschaftlich oder methodisch interessant, aber gibt es auch noch so ganz hands-on Sachen, wo keine Ahnung, ich arbeite viel mit Stadtwerken zusammen und das Thema Stadtwerk, Smart City, Quartiere, das betrifft halt immer auch eine ganze Politik, ganz viele andere Faktoren, die wirklich wenig mit Daten und Fakten, sondern viel mit Emotionen und mit Fridays for Future zu tun hat, sag ich mal, so ganz kurz. Wie fühlt sich das für dich an jetzt, wo ihr da steht und wo eure Kunden stehen?
Also ganz klar, das Thema Hands-on, was du gerade angesprochen hast, wo wir wirklich ein sehr, sehr starkes auch Thema für die nächsten Monate, auch Jahre sehen, ist tatsächlich, sage ich mal, immer noch dieses Thema Infrastrukturen und veränderte, sage ich mal, Rahmenbedingungen, also sprich eben über die jetzt die Welle dann an Elektroautos, die, sage ich mal, in den Markt kommen wird und die Infrastruktur, die dahingehend erst nochmal vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht fit genug ist oder fit gemacht werden muss. Das ist ein ganz konkretes Thema, wo wir viele Anfragen haben, aus unterschiedlichen Perspektiven. Natürlich auch, sage ich mal, nochmal einen Schritt zurück sozusagen, allein die beiden Welten zusammenzuführen, zwischen dem Bereich der Automobilhersteller, deren Ökosystem und natürlich der Welt der Energieversorger und der Infrastrukturanbieter und deren Ökosystem. Auch das ist ein Thema, wo wir als Medium dazwischen agieren wollen. Und natürlich dann auch beide Welten auch zusammenbringen wollen.
Wie macht man das mit den Welten? Man könnte jetzt banal sagen, hey, wir haben das Auto, es braucht Strom, ihr habt den Strom, ihr transportiert den, ich brauche diese Ladesäulen, macht, dass das irgendwie da ist. So ganz einfach gesagt. Es ist vielschichtiger, denke ich mir. Kannst du das ein bisschen beschreiben, was da für Ökosysteme aufeinanderprallen und wo die sich irgendwie verhaken können?
Oder? Sagen wir es mal so, die Denkweisen sind extremst unterschiedlich. Ja. Ich sage mal, Automobilhersteller oder auch ihre Zulieferer denken gleich international. Als Energieversorger oder Netzbetreiber denkt man meistens national oder regional. Mit einem Zirkel, ja. Genau. Also das ist schon mal ein großer Unterschied. Ja. Und auch natürlich die wirtschaftlichen Mechanismen dahinter. Ja. Also sehr, sehr stark profitgetrieben, rentabilitätsgetrieben auf der einen Seite, versus, sage ich mal, eher durchgängige Ertragsquellen, die, sage ich mal, keine große Veränderung sozusagen mit, wenn ich jetzt im Bereich Strom ein neues Produkt einführe sozusagen, dann bleibt es meistens dennoch konstant. Ja? Also ja. Da gibt es nicht diesen Schub, ich habe jetzt ein neues Automodell, letzten Endes ist das, sage ich mal, ein hohes Investbedarf und dann komplett wieder neue Umsatzflüsse dann bedingt. Ja? Und das sind schon konträre Welten. Und am Ende des Tages kommt es darauf an, dass man die Sprache aus beiden Welten zwar versteht und so natürlich auch dann spricht. Und das ist ein Punkt, wo wir eben auch von unserer Aufstellung her versuchen, wirklich beide Welten optimal abzubilden, um natürlich dann dahingehend auch erfolgreich zu sein.
Katrin. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist tatsächlich, von wo wir denken. Also die Automobilindustrie denkt vom Endkunden her. Die haben tatsächlich am Ende ein Produkt, was sie verkaufen müssen, was der Kunde kaufen muss. So tickt den Netzbetreiber nicht. Wir haben nicht den direkten Kontakt zu einem Endkunden, der irgendwelche Bedürfnisse hat und der am Ende das Produkt kaufen kann oder es halt auch bleiben
lässt. Ja, Netzkunden, aber die sind dann halt da und bleiben da, wenn es läuft.
Genau, also da gibt es auch wenig Diversifikation. Ja. Ne? Also das ist ein Monopol und du nutzt es oder ansonsten hast du halt keinen Strom. Ja, so, ne? Genau. Und das ist schon eine komplett andere Welt. Und auch dieses Thema, wir haben einen gesetzlichen Auftrag, den wir erfüllen müssen. Und hinter diesem gesetzlichen Auftrag steht am Ende quasi, wie erfüllst du den? Du musst Sicherheit bieten. Das ist das A und O, der Strom muss da sein. Und so tickt das auch. So sind die Prozesse aufgesetzt, ist abgesetzt auf Sicherheit, auf Absicherung. Und das ist auch richtig so, ne? Weil wir wollen alle irgendwie Strom haben. Aber das ist nicht die Denkwelt, aus der ein Automobilbauer kommt. Ja. Und ich glaube, das zusammenzuführen, quasi beide Welten irgendwie miteinander in Einklang zu bringen und das Verständnis dafür herzustellen, dass wir halt nicht von heute auf morgen alles über einen Haufen werfen können und jetzt irgendwie mal schnell irgendwie ein paar Ladesäulen da jetzt Prozesse umwerfen können und passt schon, wird schon gehen, wird schon funktionieren. Das geht halt nicht. Gleichzeitig müssen wir uns aber irgendwie öffnen und irgendwie müssen wir zusammenkommen.
Manchmal frage ich mich, wie es wohl wäre, wenn man das ganze Netz, Übertragungsverteilnetz jetzt neu bauen könnte. Ne? Ob man das jetzt ganz anders machen würde, wenn man wüsste, oh ja, es kommen diese ganzen Elektroautos und ich habe dieses ganze Dezentrale. Meint ihr, man kann das auch umbauen? Man denkt immer so, ja klar, also ich muss irgendwas tun. Aber manchmal habe ich so ein bisschen, weiß ich gar nicht, ob das möglich ist. Kriegen wir das hin mit dieser Infrastruktur, wenn wir sie ein bisschen verändern, dass wir dann quasi aufbauend auf diesen Verteilen von wenigen großen Kraftwerken, also das Alte, können wir das umbauen? Was meint ihr? Ist das eine schwierige Frage, ich weiß, aber...
Also die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen, würde ich mal sagen. weil auf der einen Seite ist es natürlich eine Kostenfrage, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Systemfrage. Und klar, das aktuelle Energienetz ist auf eine alte Welt ausgelegt, aber die durchaus, Zugänge bietet auch, um, eine neue Welt dahingehend anzudocken. Am Ende des Tages, glaube ich, wie gesagt, wird es irgendwo dazwischen liegen. Ich denke, auch die Digitalisierung macht durchaus möglich, dass man Lösungen hinbekommt, die jetzt nicht einen kompletten Infrastrukturumbau bedürfen, sondern am Ende des Tages die Infrastruktur letzten Endes über intelligente Mechanismen eben beispielsweise anders steuert.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, das sind schon Hebel, die man mittlerweile hat, die es vielleicht vor 20 Jahren so nicht gab. Das heißt, da hat man auch durchaus nochmal andere Möglichkeiten.
Dadurch, dass man einfach so einen digitalen Layer über die Physik sozusagen legt und die ganzen Assets und Betriebsmittel digitalisiert, dass man einfach noch mehr rausholen kann aus diesem auch auf alte Strukturen basierenden Netz, aber dass man es da dann nochmal ordentlich durchschüttelt und flexibler machen kann. Ist es das so?
Genau, absolut. Ja.
Ich glaube, die Frage wird nicht sein, ob wir das hinbekommen. Ich glaube, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das hinbekommen werden. Ich glaube, da haben wir viele schlaue Köpfe. Und ich glaube auch, dass wir da auf einem guten Weg sind. Die Frage wird sein, dass das nicht von heute auf morgen geht, sondern dass wir eine gewisse Zeit, eine Transformationszeit haben, wo wir ja mit gewissen Brückenlösungen leben müssen, wo wir vielleicht auch mit einer gewissen Unsicherheit leben müssen. Und die Frage ist quasi, wie wir diese Transformationszeit gut überbrücken können, so dass halt nichts, ja, dass halt nichts runterfällt. Ja. Ich glaube, das ist die eigentliche Herausforderung. Und ich glaube, die Lösung ist schon noch, ne, mit Umbau und Netzausbau mit sein, wird Digitalisierung mit sein, aber das ist halt nichts, was wir von heute auf morgen hinbekommen und trotzdem schnell irgendwie hinbekommen müssen. Und da ist es halt auch wichtig, dass dann wieder die Prozesse gut ineinander greifen. Aber genau da sehe ich halt auch wieder, dass I2S quasi eine Möglichkeit bietet, dass wir voneinander wissen, ne? Also was für Möglichkeiten es gibt und Lösungen quasi auch von einer Welt in die andere Welt übertragen.
Ja, und jetzt, du bist doch auch, Katrin, so eine Regulierungsexpertin. Du sprichst jetzt so, finde ich alles, kann ich alles unterschreiben, aber es gibt ja einen Regulierungsrahmen, der auch relativ genau vorschreibt, was geht, was nicht geht, wofür Geld da ist, wofür nicht. Kannst du mal beschreiben, kommt ihr da raus oder müsst ihr da viel auch im Dialog mit dem Regulierer, muss da auch was verändert werden, damit ihr da weiter vorankommt?
Du meinst mit dem Thema E2S jetzt?
Ja, genau, weil du erzählst, neue Geschäftsfelder, dies und jenes, aber da gibt es einen Regulierer, der sagt, ja, du hast das Geld, damit das hier sicher von A nach B kommt und mach bitte nichts, was dagegen läuft oder... Wie schafft ihr euch da Freiräume, dass ihr das auch machen könnt?
Genau, also wir sind da schon regulatorisch, ne? Wir prüfen das auch immer, bevor wir sowas machen. Das sind doch aufwendige Prozesse. Das ist unter anderem einer der Gründe quasi, warum es organisatorisch jetzt so gestaltet ist, wie es gestaltet ist. Das heißt quasi, dass die Organisation operativ bei MHP hängt, unsere Mitarbeiter, die daran Interesse haben, zu MHP gehen und MHP trägt jetzt auch während dieser Pilotphase alle Risiken und Chancen aus dieser Kooperation. Das heißt, wir unterstützen das, wir gucken da drauf. Wenn wir das irgendwann mal, sag ich mal, in eine nachhaltige Lösung überführen wollen, dann müssen wir da auf jeden Fall sehr intensiv auch mit dem Regulator zusammenarbeiten. Das ist nicht ganz einfach, da gibt es auch keine eingetretenen Pfade, wo man sagen kann, okay, jetzt macht man Schema XY und dann funktioniert das. Aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg und in einer guten Abstimmung.
Ja, also ich weiß nicht, umso mehr ich jetzt darüber erfahre, ich finde es halt auch wirklich bemerkenswert und auch gut für so einen Regulierer, dass er mal sieht, wie was daraus entstehen kann, auch in einem so einer Sandbox, wo das jetzt alles noch so voneinander getrennt ist, weil es gucken ja immer viele auch in die Politik, es war gerade Handelsblatt-Tagung und sagen, wenn das alles klappen soll mit der Energiewende oder Dezentralität, also die paar Regeln müssen wir schon noch mal ein bisschen hier verändern. Und da finde ich, das ist eigentlich ein cooles Beispiel, was ihr da macht. Für mich ist es das eigentlich. Nee, also insgesamt, es ist ja hier mein Podcast und ich bin wirklich immer, wo ich auch hinschaue bei der EMBW, ist das immer so mein... Ich bin ein kleiner Fanboy auch, muss ich ehrlich sagen. Und wenn ich lese, was der Mastio sagt und was ihr dann tut und was der ganze Konzern tut, finde ich das schon cool. Das hört sich jetzt so schleimig an, aber mein Gott, ich finde das wirklich so. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg. Ich sage danke für den Abend hier. Es ist spät und man ist auch nicht mehr der Fitteste, aber
danke dir. Sehr gerne. Timo, dir vielen Dank. Und wir hören uns ja nochmal, zumindest nochmal mit dem Dr. Plaum und Herrn Egler. Ne?
Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.